Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, Konsulatssekretär, Anwärter und Anwärterinnen. Vor allen Dingen, wenn ich mir das so angucke, die vom Auswärtigen Amt bei uns heute zu Gast sind. Herzlich willkommen. Ich wünsche gute Einsichten. Hier auf dem Podium gibt es noch relativ viel Bewegung nach dem Regierungswechsel und deshalb darf ich für zwei Häuser neue Sprecher vorstellen. Der eine ist Ihnen schon sehr bekannt, der andere vielleicht, also mir noch nicht, aber vielleicht einigen von Ihnen schon. Josef Martin Hinterseer wird für das Auswärtige Amt sprechen. Und Maximilian Keil, der ja bis jetzt für das Bundesinnenministerium gesprochen hat, wird für das Bundesfinanzministerium sprechen. Herzlich willkommen und vielleicht darf ich Ihnen jeweils das Wort geben, dass Sie noch etwas zu sich sagen können.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich sehr auf die Arbeit mit Ihnen. Mein Name ist Josef Hinterseer. Ich bin letzte Woche hier aus Helsinki eingeflogen, hatte Auslandsposten unter anderem in Ramallah und Bamako und freue mich nach einigen Jahren bei 013 im Backend jetzt hier sitzen zu dürfen und auf die Unterstützung. Dankeschön. Und ich möchte natürlich auch unsere Casas hier grüßen.
Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Maximilian Keil. Ich saß vor etwa 4 Wochen noch hier für das Bundesinnenministerium. Freue mich, Sie wiederzusehen nach kurzer Zeit. Man weiß das ja immer nicht vorher, aber manchmal ergibt sich das so. Jetzt der Sprecher des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers Lars Klingbeil im Bundesfinanzministerium, leitet da die Kommunikation. Freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen in den kommenden Jahren. Was wir vorhaben, wird sicherlich in dem Koalitionsausschuss heute Nachmittag schon eine große Rolle spielen, nämlich vor allen Dingen durch Investitionen die Wirtschaft ankurbeln, Strukturreformen vornehmen, gleichzeitig aber auch weiter konsolidieren. Und über diesen Dreiklang und alle weiteren Themen freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank.
Gut, dann darf ich sagen, herzlich willkommen in diesem Kreis. Herzlich willkommen, dass Sie bereit sind, hierher zu kommen und uns Frage und Antwort zu stehen. Und weil das sozusagen dazugehört, der Kreis ist ein bisschen too much wahrscheinlich bei Ihnen. Es gibt immer ein Mitgliederverzeichnis, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Das ist nicht mehr so ganz aktuell. Das wird aber bald neu aufgelegt, weil das sozusagen noch aus der alten Legislaturperiode ist. Und ein kurzes sozusagen F&Q, was Sie hier so erwartet. Aber das möchte ich Ihnen gerne an die Hand geben. Also nochmal einen guten Start. Heute hat das Kabinett getagt und Herr Hille wird uns dazu jetzt was sagen.
So ist das. Vielen Dank erst einmal auch von mir. Herzlich willkommen hier den Gästen aus dem Auswärtigen Amt. Freut mich, dass hier im Saal heute ein bisschen was los ist. Und wie üblich, mittwochs hat das Kabinett getagt, wie Frau Wefers zu Recht gesagt hat, und hat 3 Entscheidungen zum Thema Migration getroffen. Das erste ist die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Mit der Gesetzesänderung entfällt die bisher mögliche Einbürgerung nach nur 3 Jahren Aufenthalt. Ziel des Gesetzes ist es, die Voraussetzungen für eine Einbürgerung stärker an eine nachhaltige Integration in die Lebensverhältnisse in Deutschland zu knüpfen. Eine hinreichende Voraufenthaltszeit im Inland ist dafür eine zentrale Voraussetzung. Eine Einbürgerung nach 5 Jahren bleibt weiterhin möglich, sofern die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, etwa Sprachkenntnisse, eigenständige Lebensunterhaltssicherung und das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das war eine der Projekte, auf die sich die Koalition auch im Koalitionsvertrag verständigt hat und das heute schon im Kabinett umgesetzt worden ist. Das Kabinett hat heute außerdem ein Gesetz zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten beschlossen. Der Vorschlag bezweckt eine effektive Steuerung und Begrenzung der Migration und setzt damit 2 prioritäre migrationspolitische Vorhaben auch des Koalitionsvertrages um. Da geht es einmal darum, dass das Wort Begrenzung wieder in die Zielbestimmung des Aufenthaltsgesetzes aufgenommen wird. Die Begrenzung von Migration soll damit in der Rechtsanwendung, insbesondere bei der Auslegung des Aufenthaltsgesetzes, insgesamt wieder stärker berücksichtigt sein. Und zweiter Teil dieses Gesetzes ist die Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Entschuldigung, nicht die Einschränkung, sondern die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. befristet auf 2 Jahre. Härtefälle bleiben davon natürlich unberührt. Die Aussetzung des Familiennachzugs mit Ausnahmen von Härtefällen trägt Verfassungs-, Europa- und konventionsrechtlichen Vorgaben Rechnung. Das Ganze ist eine Regelung, die auch schon in den Jahren 2016 bis 2018 galt. Von daher sind wir uns sozusagen bewusst über die Wirkungsweise dieser Elemente. Das Kabinett hat darüber hinaus 2 Formulierungshilfen beschlossen. Einmal zum Thema Mietpreisbremse. Damit soll die sogenannte Mietpreisbremse zur Verlangsamung des Mietenanstiegs bis zum 31.12.2029 verlängert werden. Den Landesregierungen wird es über den 31. Dezember 2025 hinaus damit ermöglicht, durch Rechtsverordnung Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu bestimmen. In diesen Gebieten mit dem angespannten Wohnungsmarkt darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10% übersteigen. Insgesamt gilt, bezahlbares Wohnen ist ein wichtiges soziales Anliegen dieser Bundesregierung. Gerade in Ballungsräumen soll Wohnraum für alle, für Familien, Rentner mit kleinen Einkommen oder auch für junge Menschen bezahlbar bleiben. Dazu trägt die Mietpreisbremse bei. Und die 2. Formulierungshilfe, die das Kabinett beschlossen hat, betrifft das Telekommunikationsgesetz. Schnelles Internet und ein neuester Mobilfunkstandard sind entscheidend für die nötige Modernisierung unseres Wirtschaftsstandortes. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltungen müssen Zugang zu zuverlässigen digitalen Netzen haben. Daher will die Bundesregierung den dringend notwendigen Ausbau dieser digitalen Infrastruktur beschleunigen. Vorgesehen ist nun, dass der Ausbau der Glasfaser- und Mobilfunknetze im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Das Kabinett hat dafür eine entsprechende Formulierungshilfe für die Regierungsfraktionen beschlossen, die dann über die Regierungsfraktionen in den Deutschen Bundestag eingebracht werden sollen. Soweit zu den Beschlüssen des Kabinetts. Soll ich gleich weitermachen mit den Terminen des Bundeskanzlers?
Ich würde sagen, wir lockern das etwas auf und es gibt jetzt erstmal die Möglichkeit, zu den Kabinettsthemen zu fragen. Gibt es zum Staatsangehörigkeitsrecht Fragen? Herr Jessen.
Ja, was ist der Grund dafür, dass die beschleunigte Einbürgerung, Turbo-Einbürgerung ist ja ein eigenartiger Begriff, wieder rückgängig gemacht werden soll?
Herr Jessen, Sie kennen ja den Grundkurs dieser Bundesregierung. Sie hat sich zum Ziel gemacht, die irreguläre Migration deutlich zu reduzieren. Dazu gehört es auch, die sogenannten Pull-Faktoren zu reduzieren. Und dafür ist ein Punkt, die Sie haben gesagt, das Wort könne man nicht verwenden, aber es ist, glaube ich, allseits im Sprachgebrauch, die Express-Einbürgerung nach schon 3 Jahren gewesen. Und deshalb stellt diese Koalition den Rechtszustand wieder her, der vor der Ampelregierung galt. Da war die Dauer nämlich genau auf 5 Jahre festgelegt. Nach 5 Jahren ist die Einbürgerung möglich.
Ja, es gab ja auch Gründe dafür, dass von 5 auf 3 Jahre verkürzt worden ist. Einer der Gründe war, dass man sagte, dort, wo Integration nachweisbar ist, soll das möglich sein. Sie machen jetzt aus einem Pull-Faktor einen Push-Faktor, nämlich einen Ablehnungsfaktor. Warum dient das denn der Reduzierung von irregulärer Zuwanderung? Befördert sie das im Grunde nicht eher?
Herr Jessen, die Frage, die Entscheidungen der Vorgängerregierung betrifft, müssten Sie bitte auch den Vertretern der Vorgängerregierung stellen. Aber ich sitze hier für die aktuelle Bundesregierung und kann von daher nichts über die Beweggründe sagen, die Ampelregierung zu dieser Entscheidung gebracht hat.
Herr Jung hatte sich gemeldet.
Wie kommen Sie darauf, dass die Turbo-Einbürgerung ein Pull-Faktor gewesen sei?
Wie gesagt, also über die Beweggründe der Vorgängerregierung, diese gesetzliche Änderung vorzunehmen, müssten Sie bitte die Vertreter der Vorgängerregierung fragen.
Ja, sorry, also Sie verlängern jetzt diese Einbürgerung von 3 auf 5 Jahre wieder und mit der Begründung, die Sie gerade gegeben haben, Herr Helle, dass es ein Pull-Faktor gewesen sei. Bitte begründen Sie diese Aussage.
Wir verlängern nichts, wir stellen den Zustand her, der vor der Ampelregierung galt. Da waren nämlich genau 5 Jahre die Voraussetzung dafür, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben kann. Und wir halten das für einen angemessenen Zeitrahmen, weil eben das Thema Integration bei der Staatsbürgerschaft für uns von zentraler Bedeutung ist. Und je länger man dann eine Aufenthaltsdauer hier in Deutschland vorweisen kann, umso besser sind natürlich die Integrationsschritte, die bis dahin gegangen worden sind.
Frau Gerhauser.
Ja, dazu hat ja der Innenminister auch vorhin was gesagt zu diesem Pull-Faktor, das bestätigt und das auch sogar ausgeweitet auf Hochqualifizierte, die aber auch andere Wege finden könnten. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum man tatsächlich in dem ganzen internationalen Umfeld, in dem wir uns befinden, jetzt diesen Schritt rückgängig macht, also Staatseinbürgerung quasi schwieriger macht, auch für Menschen, die aus allen möglichen Ländern jetzt in Deutschland, in diesem internationalen Umfeld, einen Hafen suchen könnten. Das würde ich gerne einfach nochmal verstehen.
Dafür würde ich vor allen Dingen darauf hinweisen wollen, dass wir die zwei Dinge voneinander trennen sollten. Sie haben jetzt das Thema Fachkräfteeinwanderung und das Thema irreguläre Migration miteinander sozusagen verbunden. Ziel dieses Gesetzes ist es für uns hauptsächlich, die Pull-Faktoren beim Thema irreguläre Migration zurückzufahren und nicht Fachkräfteeinwanderung zu erschweren. Und wir sind auch der Überzeugung, dass das durch diese Regelung, die wir jetzt gefunden haben, so sachgerecht abgebildet wird.
Kann ich da nochmal nachfragen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel aus den USA hier einwandere und weiß, ich kann dann schon nach 3 Jahren hier die Staatsbürgerschaft bekommen, dann ist das ja attraktiver, weil sonst kann ich auch in die Niederlande oder sonst wohin gehen, wo vielleicht die Standortbedingungen besser sind oder nach Frankreich. Das wäre doch eigentlich ein Potenzial. Das verstehe ich immer noch nicht.
Ich bin nicht sicher, ob die Motivation, die Sie sozusagen für die Fachkräfteeinwanderung zugrunde legen, dass die Erlangung der Staatsbürgerschaft, dass quasi die Motivation für den Zuzug nach Deutschland ist für Fachkräfte. Da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Und deshalb noch einmal auf diese Trennung zwischen Fachkräfteeinwanderung einerseits und irreguläre Migration andererseits verweisen.
Jetzt habe ich einen Vollrat dazu. Und dann habe ich Herrn Jessen.
Ja, die Vorgängerregierung hatte ja auch andere Hürden bei der Einbürgerung gesenkt, unter anderem, was zum Beispiel die Sprachkompetenzen für schon länger hier Lebende angeht. Ist das auch wieder rückgängig oder soll das auch wieder rückgängig gemacht werden?
Da müsste ich einmal zum BMI rüberschauen. Frau Dr. Kock, können Sie da helfen?
Dazu ist mir derzeit nichts bekannt. Dann Herr Jessen nochmal.
Herr Hille, ich möchte mich nochmal auf Ihren argumentativ-logischen Vortrag beziehen. Sie haben gesagt, an mich adressiert, ich würde erkennen, dass der Kurs der Bundesregierung darin bestehe, irreguläre Migration zurückzudrängen. Zu dieser Strategie gehöre auch, Pull-Faktoren abzubauen. Und als solches haben Sie die Rückführung von 5 Jahren Wartezeit bis Einbürgerung auf 3 Jahren benannt. Ich möchte Sie bitten, doch zu sagen, was aus Sicht der derzeitigen Bundesregierung eine Einbürgerungszeit von 3 Jahren als Pull-Faktor für irreguläre Migration ausmacht. Wo ist da der inhaltliche, faktisch belegbare Konnex?
Vielen Dank, Herr Jessen, für die Zusammenfassung dessen, was ich hier gesagt habe. Ich habe gerade auch schon, wenn Sie mir so gut zugehört haben, gesagt, dass die Integration ein zentraler Faktor natürlich für die Erlangung einer Staatsbürgerschaft ist. Und ich glaube, niemand wird bezweifeln, dass die Integrationsfortschritte nach 5 Jahren deutlich größer sind als nach 3 Jahren. Und nach unserem Dafürhalten ist deshalb 5 Jahre ein geeigneter Zeitraum, nachdem man die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen kann.
Also Integration ist ja auch immer eine Frage von Angebot und Möglichkeit. Und in manchen Situationen und Angeboten kann vielleicht in 3 Jahren mehr geleistet werden als unter anderen Konditionen in 5. Noch einmal, wieso ist eine Einbürgerungsmöglichkeit nach 3 Jahren ein Pull-Faktor für irreguläre Migration? Das ist doch der entscheidende Punkt. Wieso wirken 3 Jahre als Pull-Faktor für irreguläre Migration?
Haben Sie jetzt mehrfach gestellt. Ich möchte mal fragen, weil wir sonst kommen wir mit den Themen hier nicht durch. Gibt es sonst noch weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jung noch, und dann würde ich die Frageliste dazu schließen. Bitte.
Jetzt habe ich schon fast die lange Frage von Herrn Jessen wieder vergessen.
Ach so, aber, das tut mir leid, das wollte ich nicht bewirken.
Herr Jessen, Sie brauchen Sie nicht wiederholen. Ich habe ja gerade zu den Punkten, glaube ich, ausreichend Stellung genommen. Und deshalb verweise ich auf das, was ich gerade alles schon erläutert habe.
So, Herr Jung noch mal dazu?
Ich würde verwandt zum Thema Familiennachzug auch fragen, wenn das erlaubt ist. Das war ja das nächste Thema.
Dann machen Sie mal, ich muss mal hier gucken, ob es dann noch weitere Themen gibt.
Das bringt ja nichts, an Hille zu fragen, der eine Behauptung aufstellt und dies hier nicht erklären möchte. Aber können Sie sagen, warum jetzt der Familiennachzug ausgesetzt wird, mit der Begründung, dass es damit weniger irreguläre Migration gibt, wenn die Experten genau das Gegenteil sagen, weil wenn Familiennachzug beschränkt wird, das zu einer erhöhten irregulären Migration und auch Kriminalität unter den Leuten hier ist, die dann ihre Familien nicht herholen können. Fördert nicht das, was Sie verhindern wollen, das, was Sie jetzt machen?
Herr Jung, als erstes würde ich gerne darauf hinweisen, dass ich hier keine Behauptungen aufstelle, die ich dann nicht belege. Das ist Ihre Deutung, die Ihnen frei steht, aber mir steht, glaube ich, genauso frei, das zurückzuweisen. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wie gesagt, Ziel dieser Bundesregierung ist es, die irreguläre Migration zurückzuführen. Die Zahlen sind immer noch deutlich zu hoch. Gerade Länder und Kommunen, die für die Unterbringung der Migrantinnen und Migranten zuständig sind, sind an oder in Teilen über der Belastungsgrenze. Und deshalb müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, die Zahlen zu reduzieren. Und in dieser Gesamtstrategie, wenn man so will, zur Reduzierung der irreguläre Migration ist die Aussetzung des Familiennachzugs ein Element.
Die Familiennachzug ist reguläre Migration. Wenn Sie das jetzt aussetzen, führt das laut Experten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zu mehr irreguläre Migration, also genau dem Gegenteil von dem, was Sie wollen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass das, was Sie jetzt machen wollen, zu dem führt, was Sie planen? Noch eine Behauptung, die Sie bitte belegen.
Das habe ich gerade, glaube ich, erläutert und Wir müssen hier jetzt nicht in ein Pro-Seminar sozusagen einsteigen. Also ich habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
So. Gibt es weitere Fragen zum Thema Familiennachzug? Dann sind wir nämlich beim zweiten Thema des Kabinetts gelandet. Familiennachzug war das zweite Kabinettsthema. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Zur Mietpreisbremse der Formulierungshilfe. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung?
Ich glaube, das war das BMJ, ne? Jawohl. Die Ministerin meinte, dass Wohnen kein Luxusgut werden dürfe. Heißt das, dass aktuell Wohnen in Deutschland noch kein Luxusgut ist, Frau Fuchs? Habe ich die Ministerin da richtig verstanden?
Die Ministerin hat das gesagt und ich glaube, die Aussage der Ministerin steht für sich.
Wollten Sie noch was nachfragen?
Ja, also in dem Mietpreisbremse wird doch jetzt gerade gemacht, weil die Mieten zu hoch sind und weil Wohnen zu einem Luxusgut geworden ist. Und Ihre Ministerin sagt, dass das noch nicht so ist. Ist das korrekt?
Herr Jung, ich werde das Zitat, was die Ministerin gesagt hat, nicht weiter auslegen. Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass das Thema Mietrecht für die Ministerin damit keinesfalls erledigt ist. Das hat, glaube ich, auch meine Kollegin Meyer hier letzte Woche ausführlich dargelegt. Das wird ein Thema sein, das die Bundesregierung weiter begleitet. Und das war jetzt erst der Anfang, der unbedingt dringlich gemacht werden musste, weil, wie Sie wissen, die Mietpreisbremse zum Ende des Jahres ausläuft. Deshalb war das nun Priorität und dass das heute schon nach 3 Wochen ihrer Amtszeit im Kabinett war. Sie hat aber auch schon gesagt, dass sie das Thema weiter anpacken möchte und andere Punkte, wie zum Beispiel Indexmieten, transparente Nebenkostenregelungen oder auch möbliertes Wohnen weiter ein Thema sein werden.
Gibt es dazu noch weitere Fragen? Dann haben wir noch den Ausbau des Glasfaser- und Mobilfunknetzes. Gibt es dazu Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann sind wir bei den Terminen, Herr Hille.
Die kommende Woche beginnt für den Bundeskanzler mit den öffentlichen Terminen am Dienstag, den 3. Juni. Da wird der Bundeskanzler um 9 Uhr am Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes teilnehmen und eine Rede halten. Im Mittelpunkt der Rede steht die Politik der Bundesregierung zur Stärkung der Kommunen, denn die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit Deutschlands ist eng mit der Leistungsfähigkeit seiner Regionen, Landkreise, Städte und Gemeinden verbunden. Dieser Termin ist presseöffentlich. Im Anschluss an diesen Termin, gegen 12.30 Uhr, wird Bundeskanzler Merz die Gewinner des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung empfangen. Organisatorisch für alle, das ist ein Fototermin. Nach dem Bundeskanzler wird sich auch die Staatsministerin für Ehrenamt und Sport, Christine Schenderlein, mit den jungen Preisträgerinnen und Preisträgern treffen und zu aktuellen Themen austauschen. Wie üblich am Mittwoch, den 4. Juni, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Und am Donnerstag, den 5. Juni, kommt der Bundeskanzler um 13 Uhr zu seiner regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammen, auch bekannt als MPK. Ohne der Diskussion vorgreifen zu wollen, kann ich Folgendes sagen. Natürlich wird die Lage im Israel-Gaza-Konflikt diskutiert und auch die Situation im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wird erörtert. Zudem werden Themen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie die Energiepolitik eine Rolle spielen. Und einen wichtigen Schwerpunkt dieser Besprechung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bildet natürlich auch das Thema Migration und Flüchtlingspolitik. Hierzu werden alle relevanten Bereiche dieser Thematik erörtert. Die Länder haben die Planungen der Bundesregierung begrüßt, die sich zu diesem Thema aus dem Koalitionsvertrag ergeben. Und das sind die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Ergänzend noch zur MPK, im Anschluss findet natürlich eine Presseunterrichtung statt.
Eine Zeit gibt es dazu wahrscheinlich noch nicht.
Die gibt es noch nicht, das hängt halt von der Dauer der Sitzung ab.
Und Herr Schönek möchte vielleicht gleich noch ergänzen zu einer Konferenz, die uns erwartet.
Sehr gern. Entwicklungsministerin Alabali Radovan wird am kommenden Montag, dem 2. Juni, an der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz, kurz HSC, teilnehmen. Die Ministerin wird die Konferenz am Morgen des 2. Juni eröffnen. Und darüber hinaus wird sie an einer Reihe von Podiumsdiskussionen sowie hochrangigen, vertraulichen Gesprächen teilnehmen. Die Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz, offiziell Hamburg Sustainability Conference, bringt weltweite Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen zusammen. Gemeinsam geht es bei der Konferenz darum, zukunftsfähige Lösungen für die Erreichung der Weltnachhaltigkeitsziele zu entwickeln und den vertrauensvollen und partnerschaftlichen Austausch zu stärken. Inhaltlich reichen die Themen der Konferenz dabei von der Mobilisierung privater Investitionen für zum Beispiel klimaangepasste Städte über den verantwortlichen Umgang mit künstlicher Intelligenz bis hin zum vertraulichen Austausch über übergeordnete Fragen der internationalen Zusammenarbeit. Dabei geht es zum Beispiel um die Reform der Vereinten Nationen oder die Frage, wie ein nachhaltiges und gerechtes Wirtschaftssystem aussehen kann.
Da kann ich gleich fragen, gibt es Fragen zu der Konferenz? Das sieht mir nicht so aus. Dann zum Kommunalkongress, zum Schülerwettbewerb. Das Kabinett wissen wir noch nicht. Und die Ministerpräsidentenkonferenz öffnet so viele Themen, die mir schon vorgenannt worden sind, dass wir dann vielleicht dazu kommen. Ich würde noch mal anknüpfen. Frau Buschow. Ach ja, Frau Buschow hatte noch ein Kabinettsthema. Entschuldigung.
Ja, vielen Dank. Das ist nochmal zum Kabinett. Das Kabinett hat heute ja einige Beauftragte, die teilweise auch schon von den Ministerien mitgeteilt wurden, benannt. Können Sie vielleicht nochmal sagen, wie viele Beauftragte hat das Kabinett heute insgesamt beschlossen und wie nah sind Sie denn dem Ziel der Halbierung gekommen? Ich frage es mal so, weil vielleicht frage ich auch nochmal konkret. Manche Beauftragte waren ja noch offen. Wird es künftig zum Beispiel weiterhin einen Queer- und Antiziganismusbeauftragten geben? Das war meines Wissens noch nicht endgültig klar.
Sie haben recht, ein Ziel der Bundesregierung ist der Rückbau der Bürokratie und die Staatsmodernisierung. Und in dem Zusammenhang hat sich die Bundesregierung vorgenommen, auch die Zahl der Beauftragten deutlich zu reduzieren. Das kann ich Ihnen vermelden, ist gelungen. 25 der bisher 43 Beauftragten sind gestrichen worden. Das entspricht, wenn man das umrechnet, 58%. Das beantwortet Ihre Frage, ob das Ziel erreicht worden ist. Es ist erreicht und übererfüllt. Wie Sie wissen, sind die Beauftragten ja jeweiligen Ressorts zugeordnet und so würden wir auch verfahren, dass dann zu Fragen zu einzelnen Ressorts oder Beauftragten in den Ressorts, die jeweiligen Ressorts etwas sagen könnten.
Dann würde ich vielleicht in dem einen Fall tatsächlich gerne mal das Familienministerium fragen, ob es den Queer- und Antiziganismusbeauftragten weitergeben wird. Und die andere Frage aber trotzdem hinterhergeschoben, wird es eine Liste der Beauftragten geben, wie es die früher auch gab, oder gibt es die nicht mehr, nur noch die Zahl?
Das kann ich vorab schnell machen. Die gibt es und die wird künftig im neuen Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung geführt. Nicht im Digitalteil, sondern im Staatsmodernisierungsteil.
Gut, und einmal Ton für das Familienministerium.
Ja, Genau, also ich kann sagen, die Rolle der Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt wird in dieser Legislatur von Sophie Koch wahrgenommen. Und dann war noch Ihre Frage zum Antiziganismusbeauftragten. Da ist es so, der Herr Dr. Daimer-Güler wurde für die vergangene Wahlperiode eingesetzt. Und das Thema soll auch zukünftig im Haus verankert bleiben, aber die konkrete Umsetzung wird erst in den kommenden Wochen festgelegt.
Herr Jung dazu.
Ja, eine Frage zum Drogenbeauftragten. Ich glaube, das geht ans BMG, der den nominiert, korrekt?
Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Eine Frage zum Thema Drogenbeauftragten.
Der Drogenbeauftragte gehört zum BMG.
Da würde ich das BMG
was... Gesundheitsministerium. Was kommt jetzt nicht zur Familie, dass wir dann... Sonst hätte ich einen anderen Platzwechsel empfohlen.
Ja, aber dann können Sie uns mal erklären, was Herrn Streeck qualifiziert als Drogenbeauftragter?
Vielen Dank für die Frage. Wir haben heute Vormittag ja eine Pressemitteilung dazu herausgegeben. In dieser hat sich die Ministerin auch zur Berufung von Herrn Streeck geäußert. Das kann ich auch gerne nochmal vortragen. Mit Hendrik Streeck wird ein populärer Wissenschaftler Drogenbeauftragter. Sein medizinischer Background wird helfen, die häufig emotional aufgeladene Drogendebatte zu versachlichen. Und dieser Äußerung habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, nur weil Herr Streeck ein Virologe ist und Mediziner, macht ihn das ja nicht zum Drogenexperten. Also er hat sich auch noch nie in der Vergangenheit in irgendeiner Weise zum Thema Drogen und alles Mögliche geäußert. Also welche Qualifikation ist da, außer dass er ein populärer Wissenschaftler sein soll?
Ich kann mich nur wiederholen. Wie gesagt, die Ministerin hat sich dazu geäußert und diese Aussage steht für sich.
Frau Buschow.
Ja, danke. Ich würde vielleicht doch noch mal gerne zu der Liste fragen. Ich finde das noch unbefriedigend, jetzt nur die Zahl zu haben, wie viele gestrichen wurden. Ist es vielleicht möglich, die Liste heute zu bekommen? Es muss jetzt nicht das Ministerium alle Beauftragten runterrattern, wenn Sie das vielleicht zeitnah gerne auch digital zur Verfügung stellen können. Aber
gut. Ich glaube, wir stellen die Liste zur Verfügung, wenn sie fertig ist, oder?
Genau, die Beauftragten wurden ja heute bestellt und wir als Serviceleistung stellen wir auch die Kontaktdaten dann zur Verfügung. Das heißt, im Nachgang des Kabinetts wird diese Liste erstellt. Das wird aber heute nicht mehr online gehen, sondern in den nächsten Tagen.
Zu den Beauftragten sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann bin ich bei so einem Quasi-Termin bei Frau Herzog, die mir den Karlspreis genannt hat.
Genau, danke schön. Herr Mayer hatte am Montag gesagt, am Rande der Verleihung des Karlspreises wollten sich Herr Merz, Herr Starmer und Frau von der Leyen treffen. Ist dieses Treffen weiterhin geplant?
Ich habe da keinen neuen Stand, von daher gehe ich davon aus, dass das gilt, was der Kollege Mayer hier am Montag gesagt hat.
Frau Gerhauser. Ich muss erst mal Ihre Treffen.
Entschuldigung, wäre das möglicherweise auch zu ergänzen durch einen weiteren Namen eines Gastes, der heute schon in Berlin ist?
Das sind Spekulationen und Sie wissen, wie wir auf Spekulationen antworten. Dazu kann ich Ihnen und will ich Ihnen nichts sagen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Karlspreis, um den Karlspreis herum Termin? Dann wechseln wir das Thema. Mir wurden afghanische Ortskräfte als Stichpunkt zugerufen. Herr Vollrath beginnt vielleicht gerne.
Ja, das Thema war jetzt durch die Berichterstattung des Spiegel nochmal virulent geworden. Ich weiß nicht, welche Ministerien, das wird sicherlich auch das BMZ betreffen. Die GIZ hatte ja im August 2021 afghanischen Ortskräften oder ehemaligen Ortskräften Geld geboten, wenn sie sich bereit erklärten, in Afghanistan zu bleiben. Liegen da der Bundesregierung Zahlen vor, wie viele Afghanen, die diesen Deal angenommen haben, jetzt mittlerweile doch in Deutschland sind durch ein anderes Aufnahmeprogramm? Also zum Beispiel durch diese meldeberechtigten Stellen?
Ich kann ganz kurz machen, zu diesen Angeboten liegen mir keine Informationen vor. Was ich als Information noch reingeben kann, ist, dass von ehemaligen in der Entwicklungszusammenarbeit tätigen Ortskräften mittlerweile ungefähr 3.500 Personen in Deutschland nach Deutschland gekommen sind.
Wollen Sie nochmal nachfragen?
Ja, dann gibt es hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie viele ehemalige Ortskräfte in nachvollziehbarer Verbindung ihrer Tätigkeit für deutsche Institutionen oder eine der am Bundesaufnahmeprogramm teilnehmenden meldeberechtigten Stellen tatsächlich zu Schaden gekommen sind in Afghanistan? Ich weiß nicht, ob das das AA oder BMI oder so.
Das müssten Sie
halt wahrscheinlich das AA
mir signalisieren. Also, ich gebe Ihnen erstmal Ton, bitte.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich dazu keine Informationen vorliegen habe, aber falls es dazu was nachzureichen gibt, würden wir das tun.
Aber Herr Schoneck hat was.
Ja, ganz schnell noch eine Korrektur. Ich hatte gerade von ungefähr 3.500 bereits eingereisten Personen gesprochen. Es sind knapp unter 3.000 Personen. Aufnahmezusagen haben ungefähr 3.300 Personen erhalten.
Ja, danke. Ich will noch mal ein bisschen allgemeiner erstmal ans AA fragen. Können Sie die Aussagen aus diesem Bericht bestätigen, dass da Dokumente verfälscht wurden oder verfahrensangepasst wurden? Und vor allen Dingen, wie geht das Auswärtige Amt damit um, beziehungsweise wurde schon was unternommen, um diese Sicherheitslücken zu schließen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen an der Stelle, dass die Visavergabe im Auswärtigen Amt auf Recht und Gesetz fußt, dass natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller beteiligten Stellen ihre Prüfaufgaben sehr ernst und sehr gewissenhaft wahrnehmen. Die Zusammenarbeit ist zwischen allen Behörden dabei eng und in den Aufnahmeverfahren mit Afghanistan hat Sicherheit immer die alleroberste Priorität. Alle Personen, die im Rahmen dieser Aufnahmeprogramme nach Deutschland einreisen, durchlaufen vorher ein mehrstufiges Verfahren. Und vor der Einreise sind dann alle Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, die Identitäten sind geklärt und es bestehen auch keine Sicherheitsbedenken gegen die Einreise der Personen. Und seit der Machtübernahme der Taliban konnte Deutschland dadurch über 36.000 Personen aus Afghanistan aufnehmen.
Aber haben Sie reagiert in irgendeiner Form sozusagen auf die Feststellung von verfälschten Dokumenten zum Beispiel?
Also lassen Sie mich sagen, im Rahmen der Aufnahmeprogramme erfolgt keine Einreise mit ungeklärter oder verfälschter Identität. Das habe ich versucht gerade darzulegen. Die Gefährdung wird in jedem Einzelfall geprüft und durch die Bundesregierung und dann wird eine Aufnahmezusage, ich glaube, das wurde hier auch schon mehrfach behandelt, durch das BAMF, nicht das Auswärtige Amt ausgesprochen. Und eine Aufnahmezusage steht immer unter dem Vorbehalt, dass ein Visumsverfahren eben erfolgreich abgeschlossen ist an der Stelle. Das schließt ein, dass keine sicherheitsrelevanten Erkenntnisse vorliegen oder bekannt werden, die einer Einreise nach Deutschland zu dem Zeitpunkt entgegenstehen, wie beispielsweise eine ungeklärte Identität. Also grundsätzlich können Sie sich in jedem Stadium des Verfahrens Erkenntnisse dazu ergeben, die dann dazu führen, dass eine Aufnahme aufgehoben würde. Wenn dafür Anhaltspunkte bestehen, dann ist die Aufnahme in und vor allem eine Einreise nach Deutschland ausgeschlossen.
Jetzt habe ich nochmal Herrn Vollrath und dann Herrn Jessen.
Ja, ganz kurz noch, das gilt ja auch rückwirkend. Also das war ja irgendwann mal die Rede, dass es erstmal für 3 Jahre beschränkt ist in Deutschland, diese Aufnahme. Also das heißt, falls jemand irgendwie was auf dem Kerbholz hat, könnte diese Aufnahmezusage auch rückgerufen werden, wenn sie hier sind, oder?
Ja, ich glaube, das wäre dann eine Aufenthaltsfrage.
Ja.
Ach so, liegt wahrscheinlich bei Ihnen.
Reiche ich gleich nach.
Okay. Sehr gut, dann habe ich Herrn Jessen noch zu dem Thema.
Ja, Herr Hinterseher, wie groß oder wie hoch ist nach Ihrer Kenntnis die Zahl der Menschen mit vorläufiger Aufnahmezusage, die sich derzeit in Islamabad aufhalten? Mir ist eine Zahl von etwa 2.600 Menschen geläufig. Ist das der Kenntnisstand, den Sie auch haben?
Der Kenntnisstand, den ich im Moment habe, sind 2.436 Personen.
Können Sie uns sagen, bei wie vielen von denen relevante Sicherheitsbedenken gegen die Durchführung der vorläufigen Zusage bestehen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Wer kann das? Frau Koch?
Frau Cox kümmert sich, glaube ich, gerade um die Nachreichung. Die erste Frage, genau. Also im Moment jedenfalls noch nicht. Gibt es noch weitere Fragen dazu? Herr Jung nochmal.
Vielleicht auch nochmal hinterher. Ist das jetzt ein Schaden, dass viele Ortskräfte, die für Deutschland ihr Leben riskiert haben, für Deutschland in der Afghanistan-Epoche für Deutschland gearbeitet haben, dass die jetzt als Verbrecher und Betrüger hierzulande dargestellt werden und darum nicht hier einreisen dürfen?
Herr Jung, ich kann zur Medienberichterstattung hier keine Stellung nehmen. Ich bewerte ja nicht, was in Medien zu lesen ist.
Naja gut, es gibt andere Stellen aus Ihrer Regierung, die behaupten, dass das AA hier lügt und betrügt und diese Menschen, die eigentlich für uns gearbeitet haben, hier reinschleusen will. Das ist ja ein massiver Angriff auf die Integrität des Auswärtigen Amtes.
Ich habe dem, was ich hier gesagt habe, dazu nichts hinzuzufügen.
Schön.
Okay. Herr Vollrath nochmal?
Ja, auch nochmal ergänzend zu dieser Sicherheitssache. Es hieß ja, dass die Mitarbeiter des BAMF und des Verfassungsschutzes in Islamabad abgezogen worden sind aus Sicherheitsgründen. Trifft das zu? Ist das immer noch? Gilt das noch, Frau Koch?
Ich weiß nicht, wo die hingehören. Gehen die zu Ihnen?
Ja, die gehören zu uns. Also BAMF gehört zu uns, Bundespolizei, Bundesamt für Verfassungsschutz gehört auch zu uns, Bundeskriminalamt auch, die sind auch vor Ort. Es ist also ein Zusammenspiel verschiedener Sicherheitsbehörden zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor Ort. Und soweit ich weiß, ist ja das Verfahren im Moment ausgesetzt. Wie viele Kollegen jetzt noch genau vor Ort sind, müsste ich auch noch mal genauer nachschauen.
Okay, dann sehe ich dazu jetzt keine weiteren Fragen im Moment. Weil wir jetzt die Frage von Visa und so weiter hatten, kann Herr Mauers vielleicht weitermachen mit dem Thema Visa und USA, war das, glaube ich. Bitte.
Ja, und zwar gibt es ja Medienberichte darüber, dass bei US-Botschaften und Konsulaten die Termine für die Visavergabe oder Beantragung ausgesetzt wurden. Betrifft diese Visa, die vor allen Dingen auch Studierende und Au-pair und Austauschschüler, aber auch andere, diese Visa-Kategorien. Wie bewerten Sie das? Geht ans AA wahrscheinlich auch. Wie bewerten Sie das und können Sie vor allen Dingen auch sagen, wie viele Deutsche über diese Visa-Kategorien, das sind die Kategorien F, M und J, pro Jahr das in Anspruch nehmen?
Die genauen Zahlen dazu, sofern uns die überhaupt vorliegen, kann ich Ihnen gerne nachreichen. Zu den Visa-Themen auch. Ich bin dazu ehrlich gesagt gerade
Da gibt es noch was dazu.
Es
sieht so aus, als so. Gut. Frau Dr. Gock, kann ich das noch
machen? Es tut mir leid, dass es ein bisschen durcheinander geht, aber ich wollte jetzt schnell nachreichen.
Wir behalten noch den roten Faden.
Genau, damit wir nicht bei einem völlig anderen Thema sind. Also eine Aufnahmezusage kann wieder aufgehoben werden, auch nach bereits erfolgter Einreise der jeweiligen Person. In der Folge prüft dann die Ausländerbehörde, ob der Aufenthaltstitel erlischt.
Und jetzt hinterher nochmal.
Genau, ich höre ja auch gerade, dass wir dazu keine Zahlen zu den US-Visa haben.
Okay, gut. Dann ist noch ein weiteres Thema, was mir auch von zwei Kollegen genannt wurde, das Thema Reichweite. Also ich versuche mal, die etwas rauszusuchen, wo es mehr von Herr Rusch und Herr Warwick. Vielleicht möchten Sie beginnen, Herr Warwick.
Ja, Herr Merz hatte ja am 26. Mai beim WDR-Europaforum in Berlin erklärt, es gebe keinerlei Reichweitenbeschränkung mehr für Waffen, die von Deutschland an die Ukraine geliefert worden sind. Jetzt ist die von Herrn Merz gewählte Formulierung geliefert worden sind, ja in der Zeitform her perfekt und bezieht sich also auf eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit Bezug zur Gegenwart. Heißt dies denn im Rückschluss, dass die Bundesregierung bereits Taurus an die Ukraine geliefert hat?
Also die Fragen haben ein Komplexitätsniveau, das ist schon schwierig, ist dem zu folgen. Aber auf den Kern zurück, Sie haben den Bundeskanzler richtig zitiert, in dem, was die Reichweitenbeschränkung angeht. Aber daraus Rückschlüsse zu ziehen, das sind Spekulationen, zu denen ich nicht hier von dieser Stelle Stellung nehme. Es gilt das, was der Bundeskanzler gestern zu dem Thema gesagt hat. Und Sie kennen unsere Kommunikationslinie, was die Unterstützungsleistungen für die Ukraine angeht. Wir werden weiter
vertraulich an den entsprechenden Stellen im Bundestag natürlich die konkreten Unterstützungsleistungen informieren und debattieren, werden aber nicht mehr in der Öffentlichkeit über Stückzahlen und Systemnamen und dergleichen sprechen.
Nachfragen. Ja, ich versuche es trotzdem. Der Kanzler hat in diesem Zusammenhang sehr explizit gesagt, dass die Ukraine jetzt in der Lage sei, mit deutschen Waffen das russische Hinterland anzugreifen. Da er deutsche Leopard-Panzer von Moskau hoffentlich nicht gemeint hat, würde mich trotzdem interessieren, welche andere von Deutschland gelieferten oder lieferbaren Waffen haben denn die Kapazität, wie vom Kanzler behauptet, Ziele im russischen Hinterland zu zerstören? Dazu bräuchte es ja plus minus mindestens 300 Kilometer Reichweite. Vielleicht könnte uns das BMVG dazu mehr verraten.
Also ich schließe mich erstmal dem an, was er gesagt hat. Wir sprechen nicht mehr zu einzelnen Waffensystemen und auch zu Stückzahlen, die wir geliefert haben. Ich glaube, es gab gestern eine umfangreiche Kommentierung in den Medien und dem kann man auch entnehmen, welche Waffensysteme da gegebenenfalls in Rede stehen, die wir auch geliefert haben. Es handelt sich aber eben entsprechend jetzt auch um ukrainische Waffensysteme und nicht um deutsche.
Und wenn ich, Frau Wefers, wenn ich da noch anfügen darf, der Bundeskanzler hat ja in seinen Aussagen sich nicht auf deutsche oder aus Deutschland gelieferte Waffensysteme bezogen, sondern er hat allgemein von Reichweitenbeschränkungen gesprochen.
Beim WDR hat er explizit Bezug genommen auf Deutschland.
Das ist nach der Lektüre und dem, was ich vom WDR-Europaforum selber gesehen habe, nicht der Fall. Er hat allgemein von Reichweitenbeschränkungen gesprochen.
Und dann hat er drei Länder aufgezählt, darunter auch Deutschland. Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die jetzt Reichweiten aufgehoben haben. Und dann hat er nochmal betont, dass es dies ermöglichen würde, Ziele im russischen Hinterland zu treffen. Und da fände ich es trotzdem nett, wenn das BMVG zumindest ganz grob sagen kann, wie viele der gelieferten Waffensysteme denn diese Reichweite von mindestens 300 Kilometern erfüllen. Da nennt man ja noch nichts Konkretes, einfach nur die Zahl 1, 2, 3, 4.
Also ich werde mich hier zum taktischen Einsatz, zu Einsatzverfahren von Waffensystemen nicht äußern.
Dann hat Herr Rusch das Wort.
Ja, ich wollte nur sagen, so wie ich das verstanden habe, fiel nicht der Begriff Deutschland, sondern von uns, also Waffen von uns. Aber damit wird er, denke ich, schon Deutschland gemeint haben, ne? Wenn ich das richtig höre. Ja, meine Frage ist, wie erklären Sie sich, Herr Hille, die Unstimmigkeiten, die da zu hören sind? Der Regierungspartner SPD sieht in Teilen darin einen Kurswechsel und äußert Kritik und Sorgen. Der Kanzler sieht keinen Kurswechsel und erklärt, dass sich seine Aussage auf eine alte gemeinsame Entscheidung bezieht.
Ich sehe auch keine Unstimmigkeiten, wie Sie das nennen. Es ist richtig, dass das Thema Reichweitenbeschränkung kein neues Thema ist, sondern ein Thema, was im letzten Jahr eine Rolle gespielt hat. Und damals haben Länder, die entsprechende Waffen geliefert haben, der Ukraine ermöglicht, die ohne Reichweitenbeschränkungen einzusetzen. Und da hat der Bundeskanzler darauf hingewiesen, dass sich ein Land nicht nur verteidigen kann, wenn es das auf dem eigenen Territorium tut, sondern, ich zitiere ihn, verteidigen kann sich nur derjenige, der auch in die Lage versetzt wird, militärische Ziele anzugreifen, die auf dem Territorium des Angreifers liegen. Zitat Ende.
Also ist für Sie auch unerklärlich, warum es da aus der Regierungspartei SPD da so dargestellt wird, als wenn es ein neuer Kurs ist?
Nein, das ist nicht unverständlich. Ich habe ja eingangs gesagt, ich sehe die Unstimmigkeiten nicht. Da besteht eine gleiche Einschätzung bei den Regierungspartnern CDU, CSU und SPD.
Herr Peters dazu.
Ja, eine konkrete Nachfrage ans Bundeskanzleramt bzw. ans Verteidigungsministerium. Können Sie den Begriff etwas näher einschränken? Im vergangenen Jahr wurde die Reichweitenbeschränkung aufgehoben. Wann war das genau?
Meines Wissens lässt sich das relativ leicht durch Internetrecherche herausfinden. Das ist meines Wissens im Mai 2024 gewesen.
Das ist auch mein Stand.
Okay. Gut, dann würde ich das Thema jetzt verlassen. Frau Herzog nehme ich noch auf die Liste. Ich habe noch eine sehr umfangreiche Frageliste und würde jetzt mal zu Herrn Fechner wechseln, weil der noch gar nichts gesagt hat.
Bitte schön. Ja, vielen Dank. Fechner, DTS. Frage zu den Telefonaten zwischen dem US-Präsidenten und dem Bundeskanzler. Stimmt es, dass der US-Präsident dem Bundeskanzler einen eigenen Deal in Bezug auf Zölle vorgeschlagen hat? Also einen eigenen Deal quasi an der EU vorbei?
Herr Fechner, Sie wissen, wie wir mit Telefonaten umgehen. Aus denen berichten wir nicht, da es sich um vertrauliche Gespräche handelt.
Sie berichten jetzt nicht darüber. Der Bundeskanzler hat am Montag auf der Republika gesagt, er habe dem US-Präsidenten erklären müssen, dass die EU für die Handelspolitik zuständig sei.
Dann haben Sie dem Bundeskanzler ja gut zugehört. Dem habe ich von dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
Okay, jetzt gehe ich nochmal in die Runde. Herr Vollrath, Sie hatten noch ein weiteres Thema zum Verteidigungsministerium, glaube ich.
War das ja, richtig? Nur ganz kurz. An der Spitze der Streitkräfte gab es ja jetzt einen Stühlerücken, vorrangig bei der Luftwaffe. Ist davon oder wird davon betroffen sein auch der stellvertretende Generalinspekteur?
Also zu Informat oder beziehungsweise zu Änderungen, ich sag mal, in der Besetzung von Spitzendienstposten des Ministeriums werden wir, falls es da etwas mitzuteilen gibt, dann mitteilen, wenn entschieden wurde. Ich habe heute dazu nichts Neues mitzuteilen.
Okay, dann geht's weiter mit einem anderen Thema. Frau Gerhäuser hat er mir zwei Themen zugerufen.
Ja, ich mache erstmal vielleicht eins. Ja, ja, geht ans AA.
Genau, ich kreisel so ein bisschen.
Geht ans AA bitte. Und zwar geht es um den ersten Gedenktag in Namibia. Gedenken an Genozid, an die von Deutschen ermordeten Herero. Und da gab es im Land Kritik aus den Reihen der Nachkommen der Opfer an dem Datum unter anderem. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Ja, heute ist ja ein namibischer, also ein national beschlossener Gedenktag. Der wurde im letzten Jahr beschlossen, wird zum ersten Mal begangen. An der zentralen Gedenkfeier, die dort heute stattfindet, nimmt auch der deutsche Botschafter in Namibia teil. Und für die Bundesregierung ist die Versöhnung mit Namibia ein äußerst wichtiges Anliegen. Die Bundesregierung bekennt sich zur moralischen und zur politischen Verantwortung Deutschlands. Sie hat das, was im damaligen Deutsch-Südwestafrika begangen wurde, ist das bezeichnet, was es ist, ein Völkermord. Die deutschen Kolonialherren oder die Kolonialherrschaft damals war eben entsprechend grausam. Und deswegen ist es wichtig, dass die Bundesregierung schon 2021 deutlich gemacht hat, dass Deutschland und Namibia und die Nachkommen der Opfer, Namibia und die Nachkommen der Opfer, um Verzeihung bitten möchte. Dazu gibt es einen Prozess, den Sie, mit dem Sie vermutlich vertraut sind, und Gespräche zwischen der deutschen und der namibischen Seite.
Genau, und in dem Zusammenhang, weil Sie das jetzt auch nochmal betont haben, auch das Moralische, würde ich gerne noch eine Nachfrage dazu stellen. Denn dieses Abkommen, auf was Sie anspielen mit Deutschland und der namibischen Regierung, ist ja weiterhin nicht ratifiziert. Und es gibt jetzt zum Beispiel laut der Deutschen Gesellschaft für bedrohte Völker den Vorwurf, dass Herero und Nama unter Druck gesetzt würden, diesem Abkommen zuzustimmen. Wie verhält sich die Bundesregierung dazu?
Also unsere Partnerschaft mit der namibischen Seite, die ist vertrauensvoll und sie ist eng. Es laufen ergebnisorientierte Gespräche im Moment, konstruktive Gespräche mit der namibischen Regierung. Die letzte Gesprächsrunde, die es dazu gab, die fand im letzten November in Windhoek statt. Dort war der Afrika-Beauftragte des Auswärtigen Amts und der Staatssekretär des namibischen Außenministeriums vertreten. Und die betroffenen Vertreter eben der betroffenen Gemeinschaften, die waren bereits zuvor beteiligt. Und seitdem finden regelmäßige Gespräche auf Ebene der Verhandlungsführer statt, um diesen Prozess zu gestalten.
Ich habe jetzt nur mal zur Zwischenstand noch 7 oder 8 Themen auf meiner Liste. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt noch uns lange bei demselben Thema aufhalten, nicht mehr durchkommen werden.
Ja, mein angemeldetes Thema können Sie damit streichen, weil es dieses hier ist. Und ich frage dann jetzt, 2021 hatte die Bundesregierung ja in der Erklärung gesagt, sie will die Nachfahren der Herero Nama um Verzeihung bitten. War das ein Wir wollen auf die Zukunft bezogenes, eine Absicht? Oder hat dieses Verzeihung bitten tatsächlich stattgefunden durch die Bundesregierung?
Dieses Verzeihung bitten hat stattgefunden und die gemeinsame Erklärung soll ja nicht der Abschluss einer Verständigung sein, denn diese Botschaften, die schicken wir ja permanent und fortlaufend, eben auch in der Tatsache oder aus der Tatsache heraus, dass wir uns dazu bekennen, dass dieser Völkermord stattgefunden hat. Die gemeinsame Erklärung soll eben nicht der Abschluss der Verständigung sein. Ich glaube, das ist wichtig, sondern die Grundlage für den Beginn einer intensiveren Zusammenarbeit mit der namibischen Seite, mit der namibischen Regierung und vor allem auch mit den Nachkommen der Betroffenen.
Danke für die Klärung.
So, Herr Jung, auch dazu?
Bitte. Nur eine Verständnisfrage hinterher. Der Auslöser dieses Völkermords war ja ein Massaker von 1000 Deutschen durch Herero- und Nama-Milizen. Gerade in Bezug auf die Weltlage heute und die deutsche Gaza-Politik, war dieses Massaker in irgendeiner Weise eine Rechtfertigung für diesen deutschen Völkermord im Anschluss?
Ich würde keine historischen Vergleiche mit der Gegenwart herstellen wollen an der Stelle.
Ja, dafür gibt es aber Völkermord- und Genozidforschung. Und die Bundesregierung, gerade wenn es um den Gaza-Krieg geht, erwähnt immer wieder den 7. Oktober, das Massaker der Hamas. Würde die Bundesregierung in Sachen Herero- und Nama-Völkermord auf die Idee kommen, das Massaker der Herero- und Nama als Grund für den Völkermord anzusehen? Das ist eine einfache Frage.
Ja, ich habe dazu von der Stelle gesagt, was ich zu sagen habe.
Sie möchten das nicht verneinen.
War das Ihr angemeldetes Thema, Herr Jung, jetzt, was Sie mir noch gesagt hatten?
Nein.
Oder war es noch was anderes? Und dann hatten Sie noch das Thema Gaza genannt. War das das? Oder?
Das Gaza, ja.
Das war Gaza oder das kommt jetzt noch?
Nee, das ist noch was anderes.
Dann stellen Sie doch Ihre Frage gerne.
Herr Hinterseher, mich würde das Thema humanitäre Hilfslieferungen und diese US-Stiftung interessieren. Können Sie noch mal klar sagen, ob deutsche Mittel in diese Stiftung fließen oder nicht und wie Sie den Rückzug des Vorsitzenden dieser, also von GHF bewerten, also Jake Wood, der meinte, dass klar wurde, dass dieser Plan nicht mit strengem Respekt der Kriterien für humanitäre Hilfe, Humanität, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu vereinbaren sei. Und damit hat er ja genau die Gründe genannt, die die Vereinten Nationen und alle anderen internationalen Hilfslieferungen als Grund für die Ablehnung dieses US-Plans genannt haben.
Ja, Sie wissen das, und ich glaube, dazu hat sich auch der Bundesaußenminister in den vergangenen Tagen mehrfach geäußert, die humanitäre Lage in Gaza eben dramatisch schlecht ist. Und um diese inkrementell zu verbessern, ist es wichtig, dass Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen. Deutschland beteiligt sich nicht an dieser Stiftung. Wir setzen auf das VN-System und auf internationale Organisationen für humanitäre Hilfe. Und sind natürlich im Gespräch mit der israelischen Seite, um Hilfslieferungen zu erhöhen und vor allem auch nach humanitären Prinzipien zuzulassen.
Also nur zu verstehen, es gibt keine Beteiligung, es gibt auch keine deutschen Hilfslieferungen, die vor der Grenze stehen, die in diese Stiftung fließen, und auch keine finanziellen Mittel. Korrekt?
Ich bleibe dabei, was ich gerade gesagt habe.
Ja, was meinen Sie denn mit Beteiligung?
Wir beteiligen uns nicht finanziell an dieser Stiftung oder haben irgendwie eine ansonsten geartete Verbindung dazu. Das ist aktuell der Stand, aber zur insgesamten Lage, um das nochmal vielleicht ein bisschen einzuordnen, ist es hilfreich, wenn in der aktuellen dramatisch schlechten oder katastrophalen Lage, wo ja viele von Hunger bedroht sind, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt. Das tut es an mehr Stellen durch die anderen Hilfsorganisationen. Und ja, das ist das, was ich aktuell dazu zu sagen habe.
Herr Jessen, auch dazu?
Ja, direkt dazu. Heute haben 9 deutsche Hilfsorganisationen, die humanitäre Hilfe in Gaza leisten, gesagt, protestiert gegen eine Instrumentalisierung humanitärer Hilfe und damit praktisch das Argument von Jake Wood aufgegriffen. Gleichzeitig hat, wenn ich das richtig sehe, der Bundesaußenminister vor einer Instrumentalisierung gewarnt und gesagt, Deutschland werde das nicht unterstützen. Sieht der Bundesaußenminister also derzeit eine Instrumentalisierung humanitärer Hilfe durch die israelische Regierung?
Also wir haben uns nicht verpflichtet, den neuen israelischen Mechanismus zu finanzieren und wir können das auch nicht im Rahmen eines vorläufigen Haushalts ohnehin tun. Ich möchte nochmal sagen, die Bundesregierung hat sich am 19. Mai zusammen mit gleichgesinnten Gebern der humanitären Hilfe zum Vorschlag geäußert für diesen Verteilungsmechanismus und Entscheidungen über die Förderung stehen auch nicht an. Völlig klar ist für uns, dass die Linderung der humanitären Lage in Gaza auf eine Art und Weise erfolgen muss, die den humanitären Prinzipien und dem humanitären Völkerrecht entsprechen. Ich glaube, das ist auch in den Äußerungen der vergangenen Tage sehr deutlich geworden.
Genau deswegen habe ich jetzt nachgefragt, ob die Äußerung des Außenministers so zu verstehen ist, dass er im Agieren der israelischen Regierung derzeit eine Instrumentalisierung humanitärer Hilfe erkennt.
Ich glaube, auch hier gilt, dass die Aussagen des Bundesministers für sich stehen. Die werde ich hier nicht interpretieren, aber ich habe Ihnen die Position dargelegt, nach welcher Art und Weise wir die Unterstützung durch humanitäre Hilfe fordern und wie diese aus unserer Sicht auszusehen hat.
Ich nur ganz kurz. Werde, ja, aber ganz kurz heißt, ich habe hier noch einige Themen und Kollegen, die lange warten. Ja. Also deshalb ganz kurz.
Weil wir gerade noch beim Thema sind, wir hatten ja von Herrn Wadefuhl und auch von Herrn Merz die letzten Tagen deutliche Kritik am militärischen Vorgehen in Gaza gehört. Ich hatte jetzt aber noch nicht gehört, dass das Aushungern der Bevölkerung, was ja auch ein schweres Kriegsverbrechen ist, dass das auch Teil der Kritik ist. Habe ich das überhört oder wird das auch von Ihnen kritisiert?
Ich glaube, das haben Sie an der Stelle überhört, denn ja. Das wurde in aller Deutlichkeit kritisiert.
Ich kann das, Herr Jung, für den Bundeskanzler nur noch mal auf die Passage seiner Aussage hinweisen. Also Kritik an den militärischen Aktivitäten haben Sie genannt und dann geht's weiter. Über das Schicksal und das sind bestürzt über das Schicksal und das furchtbare Leid der dortigen Zivilbevölkerung. Ich würde sagen, das fällt genau in diese Kategorie.
So, nee, wir müssen jetzt leider weitermachen. Meine Aufgabe ist hier, dass hier alle zum Zuge kommen und Herr Maurer hat ein neues Thema und das kann er jetzt bitte ansprechen.
Ja, danke. Geht an den Verkehr. Ganz anderes Thema. Es geht um die Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Wie sieht es mit dem Schienenersatzverkehr aus? Wird der vollumfänglich sichergestellt und reibungslos? Und vor allen Dingen, mit welchen Fahrzeiten ist da zu rechnen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie spielen sicherlich an auf das Schreiben, das uns länderseitig erreicht hat, wo verschiedene Bedenken geäußert werden. Das eine betrifft die Finanzierung des Ersatzverkehrs. Das andere ist eine Forderung, sich hier nochmal in einem Beirat zusammenzusetzen. Dazu ließe sich zum einen sagen, warum macht man diese Generalsanierung Hamburg-Berlin? Das ist die stärkste Stadt-zu-Stadt-Verbindung, die wir in Deutschland haben, die allerdings einen hohen Sanierungsbedarf hat. Den stellen alle fest, die mal auf dieser Strecke unterwegs sind. Warum bündelt man diese Bauarbeiten dort in einer sogenannten Korridorsanierung? Weil man eben dann in 9 Monaten einer Vollsperrung die Bauarbeiten machen kann, für die man ansonsten bis zu 8 Jahre bräuchte. Heißt auch 8 Jahre Beeinträchtigung für alle Fahrgäste, die dort auf der Strecke unterwegs sind. Die sollen hier einmal gebündelt werden. Und dafür hat man sich eben im Vorfeld, wie auch bei der Riedbahn schon, ein sehr umfangreiches Ersatzverkehrskonzept geplant. Da sind sehr genaue Kriterien festgelegt, nach welcher Art und Weise der erfolgen soll, wie die Busse auszusehen haben, welche Zeiten dort einzuhalten sind. Und auch was die Finanzierung angeht, so haben wir bereits in der letzten Legislatur dort eine gesetzliche Grundlage geschaffen mit der Anpassung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, das eben erstmalig auch die finanzielle Beteiligung des Bundes am Ersatzverkehr ermöglicht mit 40%. Das war vorher nicht möglich, weil der eigentlich originär in die Zuständigkeit der Länder fällt. Insofern ist hier sehr viel getan. Sicherlich wird auch diese Sperrung mit sehr vielen Einschränkungen für die Pendlerinnen und Pendler einhergehen. Es ist an dieser Stelle aber eben nicht zu vermeiden, weil diese Bauarbeiten eben unumgänglich sind. Gleichwohl haben wir aber im Koalitionsvertrag ja auch hinterlegt, dass wir eben dieses Korridorsanierungskonzept der Deutschen Bahn eben auch nochmal evaluieren werden und wo nötig auch nachschärfen werden.
Können Sie es noch spezifizieren, die erheblichen Behinderungen oder Einschränkungen?
Also das genaue Ersatzverkehrskonzept finden Sie seit Anfang des Jahres auf den Seiten der Deutschen Bahn. Hier bitten wir alle Fahrgäste, sich im Vorhinein zu informieren. Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Es hat vor kurzem auch nochmal eine Anpassung gegeben, weil im Land Mecklenburg-Vorpommern eine weitere zusätzliche Linie ohnehin dazu kam. Es wird geben über 170 Busse, die täglich bis zu 86.000 Kilometer zurücklegen werden, um diesen Ersatzverkehr zu stemmen. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Noch was? Gut. Frau Herzog hatte noch eine Frage.
Dankeschön. An das BMVG. Die schleswig-holsteinische SPD-Landtagsfraktionschefin Mediadli fordert einen Einstieg des Bundes beim Kieler U-Boot-Bauer ThyssenKrupp Marine Systems. Wie stehen Sie dazu?
Also ich habe die Einlassungen der Vertreterin der Landesregierung hier nicht zu kommentieren. Sie wissen, dass unsere Anstrengungen darauf ausgerichtet sind, halt die Bundeswehr kriegstauglich zu machen. Und das betrifft sowohl Personal, Infrastruktur und natürlich auch die materielle Ausstattung. Und TKMS ist sicherlich ein Unternehmen, was entsprechend auch eine große Expertise im Bereich des U-Boot-Baus aufweist. Und davon profitiert auch die deutsche Marine.
Heißt das, Sie prüfen einen möglichen Einstieg?
Ich habe dazu heute nichts mitzuteilen.
Okay, dann habe ich Frau Gerhäuser noch mal mit einem anderen Thema.
Ja, bitte an Herrn Hille. Und zwar stellt sich ja in Kürze die frühere Außenministerin Annalena Baerbock zur Wahl als Präsidentin der UN-Vollversammlung. Wie blicken Sie darauf?
Gespannt.
Okay, wunderbar. Das ging ganz schnell. Jetzt habe ich auch noch Herrn Rusch mit einem anderen Thema.
Ja, genau. Frage richtet sich ans BMI und BMJV. In den USA steht aktuell ein chinesisch-amerikanischer Staatsbürger vor Gericht, weil er eine geheime Polizeistation für Peking in New York betrieben haben soll. Auch in Deutschland existieren laut vorheriger Bundesregierung zwei chinesische Überseepolizeistationen, eine übrigens in Frankfurt am Main. Sie dienen bekanntermaßen als verlängerter Arm Pekings zur Überwachung, Einschüchterung und Verfolgung chinesischer Dissidenten im Ausland. Warum werden diese Polizeistationen in Deutschland geduldet und wie wird sichergestellt, dass sich diese nicht an Repression von Dissidenten und politischen Flüchtlingen in Deutschland beteiligen?
Wer kann sich dazu äußern? Frau Dr. Kuck. So.
Wenn ich Mikro habe, kann ich gerne.
Ja, ja, haben Sie.
Also vielleicht erstmal zur Einordnung. Überseepolizeistation klingt sehr groß, ist de facto meistens eher was Kleines. Das Phänomen ist uns bekannt. Die Sicherheitsbehörden haben das durchaus im Blick. Und ich kann dazu jetzt nicht viel sagen zu Maßnahmen, wie das so ist in diesem Bereich. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir da auch durchaus im Verbund mit den Ländern aktiv sind. Und soweit ich weiß, auch das Auswärtige Amt.
Was heißt aktiv sein?
Das sind Maßnahmen der Sicherheitsbehörden und darauf möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht näher eingehen.
Okay, dann hat Herr Warwick noch ein anderes Thema.
Ja, wir bleiben in dem Bereich, aber gehen zum BMJV. Am 27. Mai hat der Generalbundesanwalt Häuser, Wohnungen und Büroräume von Mitgliedern des Vereins Friedensbrücke Kriegsopferhilfe e.V. in Berlin und Brandenburg wegen dem Vorwurf der Unterstützung terroristischer Vereinigungen im Ausland gemeinsam damit die zwei Donbass-Republiken Donetsk und Lugansk untersuchen lassen und zwei Haftbefehle ausgestellt. Ein solches Ermittlungsverfahren nach Strafrechtsparagraf 129b ist ja nur möglich, wenn zuvor das, zumindest mein Wissensstand, das Bundesjustizministerium seine Ermächtigungen dafür erteilt hat. Daher die Frage, kann das BMJV denn bestätigen, dass die Ministerin diesen Schritt gegen einen Verein, der vor allem humanitäre Güter an kriegsgeschädigte Zivilisten verschickt hat, persönlich so abgesegnet hat, diesen Schritt?
Also zu dem Verfahren an sich würde ich Sie gern an die Pressestelle des GBA verweisen. Die haben sich dazu ja auch, soweit ich weiß, geäußert. Zur Beteiligung des BMJ, das müsste ich Ihnen leider nachreichen. Ich frage sofort.
Gut, okay. Und dann hat der Verein ja nach eigenem Bekunden, und das sieht man auch auf entsprechenden Bildern und Dokumenten, humanitäre Hilfe, vor allem in Form von Kleidern, Schuhen, Medikamenten, Nähmaschinen zur Selbsthilfe sowie Rollstühlen geleistet. Kann mir das BMJV dann erklären, gerne auch als Nachreichung, wieso das Versenden dieser Art von humanitären Gütern von der Ministerin als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gewertet wird?
Also nochmal zur Klarstellung. Ermitteln tut, wenn überhaupt, der Generalbundesanwalt. Damit hat die Ministerin nichts zu tun. Das Einzige, was die Ministerin machen könnte, ist eine Ermächtigung zur Strafverfolgung, eine Verfolgungsermächtigung. Und da würde ich nochmal nachhaken, was denn da genau passiert sein sollte, wenn etwas passiert sein sollte.
Ja, aber das muss ja die Jure erteilt haben und da muss ja dann irgendwie der Argumentation des Generalanwalts gefolgt sein.
Ich habe dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe und alles andere reiche ich nach.
Eine Frage habe ich noch, oder zwei Fragen habe ich noch bei Herrn Fechner.
Ja, vielen Dank. Frage ans BMI zu den Bombendrohungen gegen Schulen. Es gab ja zuletzt regelrecht eine bundesweite Drohwelle gegen Schulen. Ist das ein Thema, welches das BMI auf dem Schirm hat oder überlässt man das den Ländern?
Also grundsätzlich ist das Ländersache. Ich meine, das wiederholen wir ja immer wieder und das ist in dem Fall auch klar. Und ich kann vielleicht allgemein dazu ausführen, dass solche Phänomene, die bundesweit auftreten, immer auch von den Ländern an das BKA adressiert werden. Und wenn das eine gewisse bundesweite Relevanz entwickelt, das Bundeskriminalamt auch entsprechende Lagebilder erstellt oder auch Informationen zusammenfasst und dann wiederum den Ländern zur Verfügung stellt.
Jetzt ist es so, dass neben Deutschland auch Österreich ähnlich betroffen ist. Gab es da irgendeinen Austausch über Erkenntnisse?
Das kann ich Ihnen jetzt im Detail zum konkreten Fall nicht sagen, aber unsere Behörden sind immer im Austausch, also fortlaufend mit ihren Partnerdienststellen im benachbarten Ausland vor allen Dingen, aber auch EU und weltweit.
Jetzt hatte Herr Jung mir noch eine Frage signalisiert? Nicht mehr. Okay, dann habe ich jetzt noch mal einmal Herrn Rusch und einmal Herrn Warwick und einmal Herrn Fechner und dann ist für heute das die Liste erfüllt.
Ja, die Zahlen zur Arbeitslosigkeit wurden jetzt veröffentlicht. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai diesen Jahres um 197.000 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Normalerweise nimmt ja die Arbeitslosigkeit, je näher der Sommer rückt, ab auch. Wie bewertet die Regierung den Anstieg und was plant sie konkret zur Senkung der Arbeitslosenzahlen?
Ja, die Frage richtet sich wahrscheinlich an uns. Wir haben dazu aber heute auch eine Pressemitteilung rausgegeben, um da tauchen möglicherweise auch Antworten auf Ihre Fragen explizit auf, inklusive einer Aussage der Ministerin, da würde ich Sie drauf verweisen wollen.
Das ist sehr gut. Dann habe ich hier einen Warwick nochmal. So.
Danke nochmal für die Geduld ans Podium. Die EU hat in ihrem letzten Sanktionspaket vom 20. Mai erstmals das linke und in der Türkei ansässige Medienportal WED sowie dessen Chefredakteur Hüseyin Trogu mit weitreichenden Sanktionen belegt. Begründet werden die Sanktionen fast ausschließlich mit Verweis auf die Art der Berichterstattung über Pro-Palästina-Proteste in Deutschland. Diese würden ethnische, politische und religiöse Zwietracht bringen. Da die von der EU angeführte Begründung fast ausschließlich auf die Rolle von WED in Deutschland verweist, würde mich zunächst interessieren, ob die Entscheidung, ein Medienportal wie WED und dessen Chefredakteur wegen deren Berichterstattung zu Gaza-Protesten zu sanktionieren, von der Bundesregierung ausging und diese proaktiv WED auf die Sanktionsliste der EU hat setzen lassen. Geht im Zweifel vermutlich ans Auswärtige Amt.
Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nein, Sie entscheiden ja, wer wofür zuständig ist.
Ich wollte nur einmal kurz, ich wollte eigentlich nur zu dem vorherigen Thema.
Einen Nachtrag machen.
Genau, nachreichen. Okay, deshalb habe ich mich jetzt hier ein bisschen reingetringelt, aber ich wollte nur Herrn Warwick schnell mitteilen, dass in der Tat eine Verfolgungsermächtigung des Justizministeriums vorlag. Nochmal zur Betonung, dass das nichts mit der Entscheidung zu tun hat, Ermittlungen zu ergreifen. Und auch nichts mit den Ermittlungen und den durchgeführten Razzien an sich.
So, das war jetzt dazu. Und jetzt ging es um dieses Mediensanktionen. Ja, Herr Warwick, Moment, Sie kriegen noch Ton, Entschuldigung.
Ja, Herr Warwick, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass die Listungspakete von der Europäischen Union erstellt werden und wir uns zum Prozess und der Genese wie üblich hier nicht äußern.
Gut. Ja gut, irgendwer muss Ihnen ja die Infos zugetragen haben. Aber das für die Sanktionierung angeführte Hauptargument ist der Vorwurf, WED-Journalisten hätten Absprache gehalten mit Pro-Palästina-Protestlern bei der gewaltsamen oder mutmaßlich gewaltsamen Besetzung der Humboldt-Uni im April 2025, um so an Bildmaterial zu gelangen. Jetzt ist das und war es auch das Berichten über auch gewaltsame Proteste ja ein journalistisches Tagesgeschäft. Und da würde mich tatsächlich interessieren, ob die Bundesregierung tatsächlich sich auf den Standpunkt stellt, dass ab jetzt das journalistische Berichten über gewaltsame Demonstrationen die Stabilität und Sicherheit in EU-Mitgliedstaaten untergräbt und man damit in Folge Handlungen der Regierung der Russischen Föderation unterstützt. Das ist nämlich tatsächlich die wortwörtliche Begründung in diesem EU-Sanktionstest. Berichterstattung über Gaza-Berichterstattung würde sozusagen zugunsten Russlands ausfallen. Also das würde Russland indirekt nutzen. Und dafür jemanden zu sanktionieren, das ist ja schon harter Tobak. Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wie sich das Auswärtige Amt zu so einer Art von medialer Repression durch die EU äußert.
Ja, Herr Warwick, gar nicht, weil es ein gemeinsam beschlossenes Sanktionspaket ist. Ich glaube, das bedarf keiner Erläuterung oder Einordnung durch die Bundesregierung. Das ist von allen 27 EU-Mitgliedstaaten beschlossen.
Aber es ändert ja nichts daran,
dass ich möchte nur nicht hören, dass Sie hier benachteiligt werden.
So. Oh, das ist selbstlos von Ihnen. Aber dann mache ich Stopp. Es stimmt, wir sind hier leid genug. Ist okay, machen wir einen Punkt hier.
So, Sie wollten noch was fragen.
Das hat er gerade. Nee, das habe ich gerade zurückgenommen, weil ich dachte, müssen ja alle ein bisschen Rücksicht nehmen hier auf die fortgeschrittene Zeit.
Ich gucke wieder ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon etwas über die Zeit. Ich habe, glaube ich, niemanden übersehen. Wir haben alle Fragen geschafft, die mir angemeldet wurden und die zwischendurch noch kamen. Ich danke, dass Sie so viel Geduld hatten und uns zur Rede und Antwort standen und das alle ausgeharrt haben und schließlich die Pressekonferenz.